Alles Revolution, ein Podcast.
Herr Rosa, hören Sie mich?
Hallo, ich grüße Sie. Ja,
ach,
ich höre Sie
sehen
gut.
Sie
Hören Sie
sehen
mich
aber
auch?
sehr hübsch und entspannt aus.
Ja, ich bin gerade im Schwarzwald. Ja, da ist immer einigermaßen gut. Leider nur einen Tag, dann bin ich schon wieder weg.
Ich suche Rat, wie viele andere. Also was Sie als Soziologe und Philosoph, würden Sie mit mir pessimistisch übereinstimmen, dass eigentlich die Beschleunigung langsam ihren Endpunkt erreicht hat und wir vor einer Implosion Europas stehen oder der Welt oder des Westens oder der Systeme? Und wenn ja, könnte da auch etwas Schönes darin wohnen?
Also dass wir irgendwie an einer Art von Scheitelpunkt oder vielleicht Wendepunkt oder so stehen, das glaube ich unbedingt.
Ja.
Ich glaube, was sich vor allen Dingen ändert oder was zum Ende gekommen ist schon, ist die Verknüpfung in der Wahrnehmung. Da geht es mir jetzt gar nicht um Philosophie, sondern um unser alltägliches Erleben, dass diese Beschleunigungsprozesse, also ich nehmen da auch oft einen Trias, wachsen, beschleunigen, innovieren, mit einem Fortschritt, mit einer Verbesserung des Lebens, mit einem Schreiten in eine bessere Zukunft verbunden ist. Diese Wahrnehmung haben wir gar nicht mehr. Trotzdem ist wahrscheinlich ist technische Beschleunigung ist schon noch denkbar, geradezu durch das, was KI im Moment macht, ja, auch durch solche Erfindungen wie Thermomix oder so, das sind schon noch Beschleunigungen denkbar. Aber in unserer Wahrnehmung bricht da was. Eigentlich sage ich immer, wenn wir wissen wollen, wie es uns geht, sollten wir gar nicht in erster Linie fragen, was wir haben, sondern wohin wir gehen. Und Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie irgendwie in eine verheißungsvolle Zukunft gehen, sondern eigentlich ist da was, da bricht was. Das glaube ich unbedingt. Und die Frage, ich bin in den letzten Jahren eher pessimistisch geworden und habe gedacht, irgendwie, das kann gar nicht mehr gut ausgehen. Ich sehe es nicht politisch, ich sehe es nicht technisch, ich sehe es auch nicht durch KI. Aber inzwischen glaube ich doch, da kann was Gutes rauskommen, weil wir noch nie in der Geschichte der Menschheit zivilisatorische Wendepunkte voraussehen konnten. Was danach kommt, wissen wir nicht. Das ist Hannah Arendt.
Das ist ein bisschen das Prinzip Hoffnung, was ich mir auch immer einrede. Also, dass man sehr viele dramatische Entwicklungen oder plötzlich war einfach die Mauer weg, so ganz doof
Ja,
gesehen.
das hat
Also,
auch
die war
keiner
natürlich
vorher.
auch nicht plötzlich weg, sondern da gab es eine Vorgeschichte und die hatte weniger mit den Demonstrationen zu tun als mit irgendwelchen Agreements. Aber ich hoffe ja auch immer noch, dass diese Krise oder diese multiplen Krisen, die wir gerade haben, die, ich denke, ein Baustein ist die Beschleunigung. Das ist ja systemimmanent, dass es sich beschleunigt bis zum Wahnsinn, oder?
Und
Und
es ist auch der Zwang, immer noch weiter zu beschleunigen, obwohl wir schon drüber hinaus sind.
Ja, und dass diese Beschleunigung natürlich die Menschen seit langem schon nicht mehr mitnimmt. Also dass das alles, was uns versprochen wurde von der technischen Revolution, von der ist ja so nicht eingetreten. Also diese wahnsinnige Erleichterung des Lebens äußert sich eigentlich darin, dass wir jetzt eigentlich die Arbeit, für die wir bezahlen, selber machen müssen. Und
Das
zwar
ist auch
rund um
gut,
die
ja.
Uhr, oder? Und es äußert sich darum, dass die so toll gehypte KI im Moment Bullshit ist, die zum einen, nehmen wir irgendwie Arbeitsprozesse wie Gigapress und so weiter, irgendwie Menschen unnütz macht in ihrer blöden abhängigen Tätigkeit, die sie ausüben müssen. Zum anderen, dass es ja beängstigend ist, wenn wir hässlichen weißen Programmierern unsere Zukunft anvertrauen und wenn wir denen irgendwie die Universalmacht über das Wissen der Menschheit geben. Das ist alles nicht wirklich eine Erleichterung. Jetzt habe ich völlig vergessen, es sollte eigentlich eine Frage werden und nicht ein Monolog von mir. Schade eigentlich, wo wollte ich hin? Genau. Was ich jetzt gerne weil ich habe mir vorgenommen, eigentlich entgegen meiner Passion nicht mehr dystopisch zu sein, sondern Hoffnung zu verbreiten.
Ja.
Es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe gerade auch irgendwie ein Buch über das, was nach der Revolution kommen könnte, geschrieben. Das
Ja.
habe ich mir selber alles nicht geglaubt, aber es klingt ganz gut.
Das ist super.
So was, was jetzt lassen Sie uns mal über Revolution reden. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt jetzt in diesen ganzen Krisen, einen Generalstreik zu machen zum Beispiel und das System einfach friedfertig zum Einsturz zu bringen. Da ist dann immer noch die Frage irgendwie, okay, was machen wir danach? Da brauchst du schon ein paar Plänchen dazu. Aber sehen Sie eben, kommen wir zurück zu Ihrem Lieblingsthema Beschleunigung. Diese Beschleunigung und die technische sogenannte Revolution hat ja eigentlich zu einer kolossalen Vereinsamung der Menschen beigetragen. Also alle ganz simples Beispiel, die Orte, wo man früher haptisch sich getroffen hat, Postämter, Banken, Rhabarber, so, diese ganzen Orte sind weg, weil wir jetzt zu Hause sitzen und für die Aktionäre die Arbeit erledigen. Hoffnung. Wie könnte man die Menschen wieder zusammenbringen, die zum Teil sich selber separiert haben, aber auch natürlich durch Algorithmen und politisches Interesse geteilt wurden in zwei Lager? Es gibt ja nur noch links und rechts und eines ist die gute Seite. Was könnte passieren, dass man wieder ein Gefühl der Gemeinschaft hat? Und zwar der Gemeinschaft der Arbeiterklasse, der Abgehängten, der Abgefuckten. Das ist ja so, also ich glaube, so diese Erzählung, dass du es mit deiner Hände Arbeit irgendwie zu denen da oben schaffst, das bröckelt, das glaubt keiner mehr. Das war ja vorher immer so ein bisschen der Grund, warum Solidarität mit ärmeren Menschen nicht entsteht. Was bräuchten wir? Jetzt lasse ich Sie reden. Reden Sie ganz viel. Ich quatsche mich tot.
Ich glaube, wir brauchen wirklich, das versuche ich ja auch als Wissenschaftler zu machen, nämlich eine phänomenologische Deutung auch der Lage, und dann finden wir da vielleicht auch einen Ausweg. Und ich meine damit nicht so sehr abstrakte Konzepte, weil lange habe ich gedacht, für die Revolution brauchen wir eine gute Vision. Ich brauche ein Bild, wo ich hin will. Da ist ja vielleicht auch was dran, aber ich glaube, wir müssen die körperliche Dimension unseres in der Weltseins wieder ernst nehmen, die mit der Psyche verbunden ist. Wie fühlt es sich an? Und ich glaube, was wir brauchen, ist dieses, eigentlich, wir brauchen einen Sinn dafür, zusammen zu handeln. Ich werde mehr und mehr zum Hannah-Arendt-Fan hier. Ich glaube, gerade auch politisches fehlt vielleicht gar nicht, weil es gibt ja viele Konzepte und Entwürfe, wie es anders und besser sein könnte. Aber es fehlt uns der rechte Glauben. Man hat in gewisser Weise nicht das Gefühl, oh ja, lass uns zusammen was tun. Inzwischen glaube ich, wir brauchen gar nicht die Vision, wir brauchen diesen Sinn. Oh ja, lass uns was machen. Und warum haben wir den nicht? Sie haben gerade Einsamkeit erwähnt. Ich glaube, was passiert ist, dass wir, ich schreibe auch gerade an einem neuen Buch, wo ich versuche zu zeigen, das machen wir nun mal, dafür werden wir bezahlt, dass wir in immer mehr Handlungskontexten von Handelnden zu Vollziehenden werden. Und das hat auch diese Vereinsamungswirkung auch in unserer Selbstwahrnehmung. Also man könnte im Prinzip, man kann überall anfangen. Seit ich mir dieses Thema stelle, stoße ich überall auf Beispiele dafür. Ja, vom Kochen zum Thermomix zum Beispiel. Ja. Also beim Kochen sozusagen, dann muss ich irgendwie, wobei ich überhaupt kein Koch bin und schon gar kein Großer, muss ich irgendwie handeln, also überlegen, was könnte ich machen, was will ich, wie würze ich. Tausend, eigentlich, ich bin ein Handelnder. Ja. Beim Thermomix vollziehe ich Schritt für Schritt, was ich jetzt als nächstes machen muss. Und ich habe festgestellt, das passiert bei unendlich vielen Dingen. Also zum Beispiel zusammen Musik machen ist so mühsam. Na, erstmal muss man sich auf den Termin verständigen, also ich muss ja auch das Instrument lernen und so, aber dann mache ich Musik. Heute können Sie mit KI eigentlich, es gibt super Songmaker, na, da gebe ich ein paar Prompts und da entsteht super Musik. Und da ist ja auch gar nichts falsch dabei. Ich will jetzt nicht ein kulturpessimistisches Lamento ausbrechen, aber wir vollziehen immer mehr und übrigens auch im beruflichen Leben, ja, eigentlich Vorgaben und Algorithmen, die dann am Ende die Maschinen besser können als wir. Also ich glaube, was wir brauchen, wechselseitig und uns auch zugestehen sollten, ist handelnde Menschen zu sein und auch zusammen handelnde Menschen zu sein. Und genau an dem Punkt nicht der KI oder anderen Dingen die Arbeit zu überlassen.
Und wie, das ist ja immer die Frage, wie bringt man aus dieser frustrierten, also es ist ja nicht nur jetzt seit KI oder seit eben die technische Revolution über uns eingebrochen ist, die 4.0-Geschichte. Es ist ja eigentlich schon auch im System innewohnt, die sich den Wettbewerb auf die Fahnen geschrieben hat. Und Wettbewerb heißt ja immer irgendwie, wir machen nicht was in der Gruppe, sondern wir machen gegen andere, nicht miteinander. Und ich glaube, das haben wir jetzt Minimum mal so die letzten 50 Jahre gelernt und reingenommen, dieses sich selber perfektionieren, der Kampf, der Wettbewerb, all dieser Bullshit, der uns Also uns meine ich jetzt wirklich Lohnabhängige oder Geldabhängige, eben einfach in diese Verkrampfung, die Einsamkeit, in den Frust, in die Erkenntnis ge gebracht hat, dass all das, was wir gelernt haben, nichts mehr bringt, nichts bedeutet, dass wir dennoch irgendwie aus unseren Wohnungen geschmissen werden, dass wir morgen unsere tollen Arbeitsplätze verlieren können und dann irgendeine Arbeit von Herrn, wie heißt der neue Merz, zugewiesen bekommen. Also wie bringt man diese angstgetriebene Masse, die irgendwie um sich schlägt, wie ertrinkend, wie kann man die praktisch wieder vereinen, außer mit so tollen Gesprächen, wie wir sie jetzt führen, die vielleicht 50 Menschen sehen oder unsere großartigen Bücher, die im besten Fall dann 100.000 Menschen lesen, wenn es richtig gut läuft. Und Bücher lesen ist ja, sind ja eigentlich so Selbstbestätigungsmechanismen, dass du sagst,
Ja.
ja genau, ja genau. Und
Ich,
jetzt.
und, ja, ich meine, das ist das doch das Erstaunliche, dass man ganz, ganz viele Menschen diese ganzen Diagnosen teilen, ja, und sich dann immer trotzdem nichts ändert. Ja, also ich meine, Klimawandel ist das, da ist es auch am meisten diskutiert worden. Ja, ich sage immer, wenn es Archäologen geben wird, die unsere Kultur ausgraben irgendwann, dann werden die sagen, das war die umweltbewussteste, nachhaltigste, sensibelste, achtsamste Kultur, die es jemals gab, weil jede Schule, jede Tankstelle schreibt, Nachhaltigkeit ist unser zentrales Mantra, aber wir leben nicht so. Ja, deshalb muss es, wir brauchen neue Brücken von dem Diskurs zum Handeln. Da haben Sie völlig recht. Und Wettbewerb ist natürlich eins, was vereinzelt und Angst erzeugt. Ich meine, die Verheißung, die mit dem modernen, auch mit dem modernen Kapitalismus einhergeht, war die, dass wir Knappheit überwinden. Ja, und jetzt stellen wir fest, hat nicht richtig geklappt. Ja, es gibt immer noch Knappheit und vor allen Dingen, es gibt auch Angst davor, ja, dass man abgehängt wird, dass man nicht mehr mitkommt, dass man keinen Job haben wird. Das zweite war, dass wir Unwissenheit überwinden, dass wir wissen, wie man lebt. Und da stellt man fest, auch da haben wir eigentlich versagt, weil noch nie Menschen so wenig wussten, was und wie sie essen sollten wie heute zum Beispiel. Ja, Essen ist so ein Grundbedürfnis. Eigentlich mussten nie Leute überlegen, was sie jetzt wie essen. Wir wissen heute unendlich viel über die Wechselwirkung von Stoffen und so, aber wir wissen nicht, sollen wir morgens viel oder morgens wenig essen, sollen wir viele, ich weiß nicht, viel Kohlenhydrate oder wenig essen und so. Wir haben weder die Unwissenheit überwunden, noch die Knappheit, noch die Zeitnot, die uns die Beschleunigung versprochen hat. Was nicht eingetreten ist, ist die Pazifizierung der Existenz. Die Marcuse hat es immer wunderschön hingeschrieben, dass wir nicht mehr um unser Leben fürchten müssen und deshalb frei leben können. Das hat so nicht geklappt. Aber der Nebeneffekt des Wettbewerbssystems ist, und ich glaube übrigens, wenn Sie mit Ökonomen sprechen, mit Liberalen oder mit Ökonomen, dann sagen die immer, ja, aber Wettbewerb ist eben nun mal das, was erfolgreich ist, weil es uns viele Waren zu einem günstigen Preis herstellt. Ich würde sagen, wir denken da immer an die Input-Output-Relation. Ja, also der Wettbewerbssystem hat den höchsten Output beim geringsten Input. Aber ich glaube, das Leben ist der Throughput. Währenddem wir produzieren, währenddem wir gemeinsam handeln, ja, da leben wir. Und diese Sphäre wird sozusagen immer schlimmer, damit wir dann ein umso größeres Konsumparadies haben in gewisser Weise. Und da haben wir den Fehler gemacht. Ich glaube, wir müssen das Gewicht auch, und da kann man vielleicht schon im Alltag anfangen. Nicht an der Input-Output-Reaktion, Relation. Was bringt's mir noch, wenn ich bei irgendeiner Freizeitgruppe mitmache, im Chor oder im Volleyball oder selbst in der Beziehung. Was muss ich reinstecken? Was habe ich davon? Das ist immer Input-Output. Dabei verfehlen wir das Leben. Die Frage ist der Throughput, das Leben im Arbeiten, im Handeln statt im Vollziehen. Und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, die Lösung für das Problem mit Handeln und Vollziehen ist, dass wir uns wechselseitig mehr zugestehen müssen. Eine Logik der Moderne, übrigens, weil ich finde wirklich, ich glaube, ich kann inzwischen Trumps Erfolg erklären. Weil eigentlich, ich glaube, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die den Individuellen, den Menschen als Akteur abschaffen will. Also im Prinzip soll es, wenn ich eine Krankheit habe, gar keine Rolle spielen, welcher Arzt mich behandelt. Ich soll die optimale Behandlung kriegen und das kann vielleicht die KI besser. Oder ich meine, als Professor an der Uni, wenn ich eine Arbeit bewerte, dann dann steht meine Person und auch die Person des Studierenden oder der Studierenden auf dem Spiel. Zwei Personen begegnen sich. Ja. Heute soll das aber eigentlich soll die Person rausgenommen werden. Die Note, die vollziehe ich sozusagen nach Boxen. Ja. Also ist die Fragestellung klar? Ja, nein. Ist die Gliederung klar? Ja, nein. Ist richtig zitiert? Ja, nein. Wenn ich die Note so vergebe, spielt meine Person gar keine Rolle. Das ist eigentlich die Logik der Bürokratie. Es ist egal, wer handelt. Aber wenn man Alltagssituationen durchschaut, da wo die Personen gar keine Rolle mehr spielen, werden Menschen frustriert, werden sie einsam, haben sie das Gefühl, wir können nicht mehr zusammen handeln. Und Trump kommt eben daher und tut alles, was an bürokratischen oder an logischen oder an sonstigen Sachzwängen besteht, die wischt er einfach weg, wo wir ja eigentlich alle sagen, so kannst du doch nicht handeln. Und eigentlich führt er vor, ich kann handeln. Ja. Ich übernehme auch die Verantwortung, die moralische Zurechnung. Und ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir ohne zu zerstören, was wir haben, wieder Handelnde werden können, die sich auch wechselseitig zugestehen, Fehler machen zu können und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Ja, das klingt alles theoretisch, bin ich total bei Ihnen. Wie machen wir es
Aber
praktisch?
es wird zu
Also
praktisch.
wir bleiben wir einfach nur mal im deutschen Raum, weil wir da uns da vielleicht besser auskennen. Oder so, jetzt kriegt Deutschland eine neue Regierung, die noch grausamer wird als die letzte Regierung. Damit ist irgendwie der demokratische Prozess für die Mehrheiten abgeschlossen. Jetzt müssen wir sehen, 4 Jahre, was Herr BlackRock so anstellt. Was machst du irgendwie wirklich praktisch? Was machst du praktisch? Also wie soll sich dieses System entfernen, wenn wir es nicht wirklich gezielt entfernt bekommen? Also irgendwie auch so die Form, wie Politik gemacht hat, ist ja irgendwie zum Scheitern verurteilt. Also ich weiß einfach nicht richtig, wo fangen wir an damit? Ich glaube schon, dass es in den kleinen einzelnen Leben der Menschen immer noch Inseln der Gemeinschaft gibt für viele. Also eben, wie gesagt,
Ja, natürlich.
Chorsingen, Nachbarschaftsfeste, alles sowas, aber das bringt ja einen noch nicht zu einer gezielten Handlung. Das
Nee,
ist ja das.
ja. Also, wir brauchen ja nicht nur eine gezielte Einzelhandlung, wir brauchen eine gezielte Zusammenhandlung, sowas wie ein neuer Geist, so was wie ein neuer Aufbruchssinn. Und ich bin inzwischen, also wenn Sie, vielleicht wollen Sie das nicht gerne hören, aber ich bin sozusagen praktisch im Moment recht pessimistisch gesonnen. Ich sage manchmal in meinem Umfeld, ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach nicht die Zeit für Politik, weil ich stelle mir das so vor wie beim Untergang des Ostblocks. Und wenn ich da innerhalb der Systemlogik gedacht hätte, ja, wo können wir denn jetzt einen neuen Fünfjahresplan machen oder einen Dreijahresplan, ja, oder wo gründen wir denn da jetzt eine neue VEB oder so? Das hätte nicht viel gebracht, ja, weil eigentlich braucht man eine Art von Wandel. Und bei mir ist diese Überzeugung, dass wir diese Wandel brauchen, die wird eigentlich, ich kann es nicht ändern, die wird jeden Tag stärker. Ja, ich würde eigentlich sagen, für mich hat wirklich es gibt so zwei, drei Punkte, wo dieses Umkippen für mich deutlich geworden ist. Das eine ist, dass ich sage, wenn wir jetzt wieder Kriege und Seuchen als neues Problem haben, ja, dann sind wir zurück auf Square One. Ja. Das ist seit Jahrtausenden das Hauptproblem. Aber zentral war für mich dieser Begriff der Zeitenwende, der mich wirklich, sobald er gefallen ist, fertig gemacht hat. Und ich dachte zuerst, ich reg mich darüber auf, weil das heuchlerisch ist. Es gab immer Krieg. Es gab Krieg in Irak, es gab Krieg in Afghanistan, es gab sogar einen Europakrieg. Das ist nicht etwas, was jetzt plötzlich kommt. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es einen großen Unterschied gab, weil was damit gemeint war, bis heute gemeint ist in den Leitmedien, ist, dass wir von der Illusion lebten, dass wir eine bessere, friedliche Welt schaffen können. Mit einer Sicherheitsarchitektur, die ganz Europa umspannt, oder mit den UNO-Institutionen, die wirklich eine friedliche Weltordnung schaffen können. Und Zeitenwende sagt, vergesst's. Und ich finde, Merz sozusagen steht für mich ganz klar für diese Position. Wir müssen rüsten, wir brauchen mehr, wir müssen Krieg. Und da würde ich sagen, okay, dann vergesst's. So werden wir die ökologischen Probleme nie lösen. Also was ich glaube, ist im Moment, es hilft nicht ein paar Reformvorschläge, Schuldenbremse, ja oder
Ja,
nein oder so,
völlig bei Ihnen, ja.
sondern und die Frage ist jetzt, wie man dem neuen Hannah Arendt-Sinn der Natalität, das was Neues entstehen kann. Ich glaube, wir müssen bereit sein, Neues zuzulassen in irgendeiner Form. Und dann eben man natürlich nicht mit moralischer Neutralität. Ja, ich werde meine Werte nicht aufgeben, des linksökologischen Humanismus sind. Oder haben Sie
Ja.
eine andere Idee, was man konkret machen kann? Weil ich
Ich
finde immer.
glaube, so in unserem kleinen Leben sind wir an einem ähnlichen Punkt. Also bei mir kommt noch das Entsetzen über die Manipulationsfähigkeit der Massen dazu. Da hatte ich uns für ein bisschen weiterentwickelt gehalten. Allerdings habe ich wirklich so die Macht der aufputschenden sozialen Medien nicht mit eingeschlossen, weil ich da nicht so wahnsinnig abhängig davon bin. Aber ich glaube, dass da passiert sehr, sehr viel, oder? Nicht Gutes, weil
Ja.
das auch, glaube ich, orchestriert und gelenkt ist.
Es sind halt auch
Man weiß
Empörungsmaschinen.
einfach nicht mehr richtig, wenn ich in meinem Umfeld oder auch in sehr weiteren Umfeld höre, steht da eigentlich überhaupt keiner auf Aufrüstung, auf Kriege, auf die ganze Nummer, die jetzt braucht. Wir brauchen jetzt Atomwaffen, wir müssen wehrpflichtig werden, wir müssen Kriegslazaretts. Das ist so eine herbeigeredete Panik, die für mich kein Fundament hat eigentlich. Und
Aber trotzdem ist, wer sie in Frage stellt, auf der Stelle wird er als Putin-Freund oder
Ja,
so.
Putin Payroll. Wir haben heute darüber geredet, dass wir da gerne drauf stünden, weil dann käme ein bisschen Geld in die Kasse. Dann haben wir uns überlegt, wie geht das eigentlich? Schicken die Schecks oder wie läuft das eigentlich praktisch ab? Ja, das ist auch so irgendwie so eine gelenkte Desinformation. Also das ist wirklich, dass Pazifismus jetzt mit Putin zusammengewürfelt wird oder einen
Frau
speziellen.
Aber da würde ich Sie gerne fragen, weil ich würde das teilen. Aber das sind ja nicht einfach die neuen sozialen Medien, also was weiß ich, irgendwelche TikTok-Kanäle, das sind.
Nee, das sind
Das,
unsere Medien.
ja, und wie kann man das erklären?
Das fragen wir uns alle seit einigen Jahren. Eine große Abhängigkeit von Konzernen vermutlich, also dass es kaum noch wirklich so inhabergeführte Medienerzeugnisse gibt. Vielleicht auch dieser wahnsinnige, also ich erkläre mir dieses komische Fußballspiel-Behave, was die Menschen haben. Bist du für oder gegen? Also was
Ja,
keine
ja.
Töne zulässt, keinen
Ja.
Diskurs zulässt, also das wissenschaftsfeindlichste überhaupt irgendwie. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße, es war richtig,
Das war
das
meine
war die
Schwäche.
Antwort auf alles gerade.
Ja, sie hatten sie.
Oh
Und jetzt
Mann,
ist sie
ich hätte sie gehabt. Das ist
weg.
wahnsinnig traurig. Ah, die Medien, da waren wir hängen geblieben.
Die Manipulationsfähigkeit, ja.
Ja, ich finde es, also zum einen wollen natürlich auch Journalisten und Journalistinnen zu den Guten gehören. Das denke ich auch, dass
Ja.
es einen persönlichen Antrieb gibt. Dann ist aber auch das Elend in dieser Branche, Stellen werden weggestrichen, weggekürzt,
Ja.
also dass wir auch kaum mehr richtig gut ausgebildete Journalisten und Journalistinnen haben, dass das ängstliche Angestellte sind. Ich glaube, Angst ist ein ganz großes Schlüsselwort zu dem ganzen Massaker, was wir gerade erleben. Dabei ginge auch das besser. Das ging natürlich viel, viel besser. Man könnte die einfach so unterstützen, wie man Sportvereine unterstützt. Also
Aber ich glaube, das Problem ist halt, da glaube ich tatsächlich, dass natürlich, dass sich auch die Leitmedien, wie die genannt wurden, oder also nennen wir es mal Leitmedien, geändert haben, hängt aber schon auch mit der neuen Medienrealität zusammen, dass die halt von Klicks abhängen, sozusagen,
ja,
von Klicks und
sicher.
Und Klicks erreicht man, wenn man Empörung. Ich glaube, dass wir das noch unterschätzen, sozusagen. Der Hauptgrund, was anzuklicken, ist, weil einem eine Schlagzeile empört. Über irgendwas empört man sich. Und dadurch kommt es natürlich auch durch zu dieser Polarisierungslogiken. Die Grautöne, Meldungen, die Grautöne transportieren, werden nicht angeklickt. Aber wenn ich wieder lesen kann, wie böse der oder die andere ist, dann klicken Menschen offensichtlich drauf.
Wir haben noch 10 Minuten, sagt das Programm hier. Mann, Mann, Mann. Time left, 9:46. Guck mal, Beschleunigung.
Sieht
Genauso
so
ist es.
aus,
Wir müssen
ja.
jetzt ganz schnell reden und müssen die letzten 9 Minuten
Ja,
einholen,
dann
sogar.
können wir auch
Sagen
ein
Sie
neues
erst.
Meeting machen.
Ah, so einfach ist das ja.
Ja, ich
Oder wir
glaube,
machen irgendwie jetzt jede Woche ein Gespräch.
ja.
Ja. Eigentlich könnte ich jetzt optimistisch enden und sagen, es gibt eigentlich im Moment überhaupt keine Hoffnung. Der Westen geht unter, Europa löst sich auf in unwichtigen, kleinen, verarmten Ländern. Was dann gut ist, weil dann geht es uns allen schlecht, außer Familie Otto, der geht es dann noch gut. Und dann wird die nächste, übernächste, übernächste Generation kommen, die, die jetzt Kinder sind und ganz klein und niedlich sind, die werden ja in diesem Überwachungsfaschismus groß, der gerade angelegt wird, um irgendwelche genau solche Sachen wie Aufstände zu verhindern. Die kleinen Racker merken das gar nicht mehr. Für sie ist das die Welt und das ist normal und dass man überwacht wird, ist normal und dass man zu einem Telearzt geht und sich selber operiert, ist normal. Und dass es in irgendwelchen Brachen in den Vororten sehr, sehr viele Alte gibt, die nicht mehr mithalten können, ist auch normal. Das wäre
Nein,
meine optimistische Version. Jetzt Ihre.
nein, 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 das
Doch,
gefällt mir
los.
gar nicht mehr. Ich habe auch noch, ehrlich mal, das war immer so Adornos große Angst. Ich fand wirklich, und ich konnte das auch verstehen. Also die kritische Theorie hatte diese Angst, dass wir es gar nicht mehr merken, was für ein entfremdetes und verdinglichtes und falsches Leben wir eigentlich führen. Aber ich würde, meine optimistische Geschichte geht anders, obwohl ich irgendwie im Moment eben auch nicht sehe, wie es besser gehen könnte. Aber erstens, ich habe mir das wirklich nochmal angeschaut. Es gab zivilisatorische Umbrüche, ja, irgendwie von der Steinzeit in die Jungsteinzeit, in die Bronzezeit, in die Eisenzeit, in die Antike, ins Mittelalter, in die Industrialisierung. Das ist nie vorhergesehen worden und es war auch nie beabsichtigt. Ja, da hat nicht einer einen Plan gemacht, ich mache jetzt mal eine neue Kultur, ein neues Zeitalter. Eigentlich, ich komme fast auf die Hegelsche Idee mit der List der Vernunft, aber wir brauchen gar keine List der Vernunft. Aber das, was sich kulturell tut, vollzieht sich hinter unserem Rücken. Wir wissen nicht genau, was zum Beispiel soziale Medien und digitale Vernetzungen und KI in der Zukunft mit uns machen wird. Man kann da pessimistisch sein, aber man muss es nicht, ja? Weil ich nämlich eigentlich denke, wahrscheinlich wäre ich schon gegen die Erfindung der Schrift gewesen in grauer Vorzeit, weil ich gesagt hatte, so erzählen wir uns lebendig am Feuer und bringen die Geschichten zum Leben. Nachher sitzt jeder in seiner Ecke und liest ein Buch. Das ist der Untergang der Menschheit. War es nicht. Also ich finde, das ist ein guter Grund, dass ich es jetzt nicht sehe, wie es besser wird. Muss nicht heißen, dass es nicht besser werden kann. Und das Zweite ist wirklich aus meiner Resonanztheorie, weil ich sagen würde, Menschen sind zuerst, man sieht es an Neugeborenen, auch die jetzt Neugeborenen, noch ganz kleinen, vielleicht überwacht werdenden, sind Resonanzwesen. Ja, dieses Gefühl, diesen Sinn dafür, mit jemandem oder etwas in Resonanz zu treten, kann man gar nicht totkriegen. Und daraus entsteht immer auch wieder Neues. Ja, daraus Neues und auch die Sehnsucht nach echtem Kontakt und echtem Handeln entsteht. Da bin ich ziemlich optimistisch und deshalb wird diesen kleinen Wesen, so sehr wir sie zu manipulieren versuchen, vielleicht doch etwas einfallen, was die Welt eines Tages besser macht.
Also das ist dann doch, warte mal, dann habe ich auch noch einen optimistischen. Also ich setze darauf, dass sich irgendwie wahnsinnig gute Hackergruppen zusammenfinden, wie ich das in dem letzten Buch, was ich gemacht habe, beschrieben
Ja.
habe. Da ist eine Anleitung zu einer friedlichen Revolution. Dauert ein bisschen, braucht viel technisches Know-how, aber dann hat man den Salat weg, irgendwie alles schön aufgeräumt und kann neu anfangen. Und das wird
Auf
dann
den
gut.
Neuanfang können wir uns einigen, genau. Hannah Arendt.
Okay,
Natalität.
ehe uns jetzt hier die Scheißmaschine trennt und wir wieder zu Ausführenden werden.
Ja, genau.
Lieber Hartmut Rosa, es war so schön. Ich wollte, ich wäre Ihre Mozartbox da hinten. Dann könnten wir jetzt noch weiterreden.
Die Beethoven oder Pink Floyd. Ja. Nee, das habe ich sehr gefreut. Ich fand das wirklich super. Ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Was, Sibylle Berg will mit mir reden? Super.
So toll, oder? Das ist ein bisschen, als Gott, als ob Gott mit
Ja. Naja,
anrufen wollte. Und jetzt
aber
sehen Sie,
da,
irgendwie, ich
da
bin
habe.
auch nur ein Mensch.
Aber das, ja, genau. Aber da sehen Sie doch, dass sogar Corona was Gutes hatte, weil vorher hätten wir das nicht so nicht hingekriegt.
Stimmt, ganz toll. Corona sei Dank, das hat so viel Gutes über uns gebracht. Okay, viele Grüße in den Schwarzwald. Wir sehen uns und hören uns garantiert weiter in unserem Leben.
Das würde mich
Wir
freuen,
müssen
auf
ja
jeden
einen
Fall.
Plan machen.
Ja,
So.
und die Revolution. Ja.
Tschüssi,
Okay, tschüss.
ciao, ciao.
Alles Revolution, ein Podcast.